Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast.
Curiouser and curiouser. Ich glaube, Alice im Wunderland sagt das, oder? Wie Alice im Wunderland sagen würde. Ich habe hier gerade auf dem Teppich auf meinem Wohnzimmerboden eine lange Schraube entdeckt. Die lag da, bevor ich da jetzt nicht noch barfuß reingetreten bin. Das habe ich mal geschafft, auf irgendwas Kantiges zu treten mit der Ferse. Vielleicht habe ich das gemacht. Muss ich gerade mal schauen. Nämlich, mir tut nämlich seit ein paar Tagen meine Ferse weh. So als ob ich auf irgendwas Fieses draufgetreten bin. Nee, ist nichts zu sehen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Die Ferse schonen, Scherze. Die Scheiße föhnen. Ich muss meine Ferse schonen. Aber wo die Schraube herkommt? Ich habe auch gerade überlegt, wo ist die irgendwo runtergefallen? Aus der Decke? Wo kann die vom Schreibtisch gefallen sein? Vor einem Jahr hätte mich hier nichts gewundert, wenn hier irgendwas auf diesem Fußboden rumliegen würde. Aber heute? Da achte ich jetzt wirklich mittlerweile sehr. Es ist wirklich erstaunlich, wie ich mich jetzt dran gewöhnt habe, meine Wohnung ordentlich oder sagen wir mal für meine Verhältnisse ordentlich zu halten. Sondern ich weiß noch, im Sommer hat mich das unglaublich bedrückt, die Vorstellung, dass ich jetzt, wenn ich dann Rentner bin, irgendwie nichts anderes mehr zu tun habe in meinem Tagesablauf, als meine Wohnung in Ordnung zu bringen. Wo ist da der geistige Horizont, aber jetzt habe ich so ein Wohnungs in Schusshaltetag mittlerweile und fühle mich eigentlich ganz wohl. Wo diese Schraube herkommt, ist mir ein Rätsel. Das ist eine lange, sehr lange. Ach, das könnte eine von den Schrauben sein, mit denen ich neulich mein Bett repariert habe. Aber was macht die dann hier? Warum? Die könnte auf dem Schreibtisch gelegen haben und so runtergefallen sein. Aber wieso? Wieso liegt die da? Ach. Curiouser and rätselhafter und rätselhafter. Ist das aus Alice im Wunderland? Curiouser and curiouser. Oh. Hallo, herzlich willkommen in der Nabelshow. Ich trinke jetzt einen Schluck Tee. Drink me. Hoffe, dass ich dann nicht zu riesiger Größe anwachse und diese Wohnung sprenge oder so winzig klein werde, dass ich auf dem Boden lande und die Schraube wie eine Waffe benutzen kann. Nein, der Tee hat nichts mit mir gemacht, außer der wird gar nicht schlecht. Wo ist der denn hier? Das war der Earl Grey, den ich vor undenklichen Zeiten, der ist immer noch frisch. Stimmt, ich hatte gerade aus der Teedose, weil ich meine Küche ein bisschen rumgeräumt habe und habe alte Teedosen. Ich muss Tee wieder mal aussortieren und wegschmeißen, aber den habe ich Gott sei Dank nicht weggeschmissen. Das ist der Earl Grey, den mir vor einem Jahr Tanja? Ich denke ja. Auf jeden Fall Dankeschön aus meiner Wunschliste. Zinker, zinker, stups, stups, geschenkt hat. Die große Wunschliste. Jawohl, Tee. Solche Sachen könnt ihr mir schenken. Wollt ihr mir was schenken? Ich mach das jetzt gnadenlos, ziehe ich das durch. Was mich allerdings fragt, wenn man irgendwas auf der Wunschliste verschenkt, ob das dann verschwindet. Weil es sind so Sachen, die auch auf der Wunschliste, die jetzt eher blöd sind, wenn man die dann doppelt hat. Weil es bei Tee oder Schokolade oder so wäre es jetzt nicht so schlimm. Oder Kaffee, es ist auch Kaffee dabei. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeine ganz bestimmte Tasse, wie die Totoro-Tasse, dann zweimal krieg, und einfach, weil die nicht von der Wunschliste gelöscht wird. Das weiß ich gar nicht. Müsste man ausprobieren. Probiert's doch mal. Schenkt mir mal was. Oder eine, was weiß ich, irgendwas. Die Schamlosigkeit jetzt zu Ende. Totoro. Mich beschäftigt immer noch Totoro von neulich. Weil die Frage, ob Totoro echt ist oder nicht, Gleriode hat mir da auf Blue Sky geantwortet. Periode, ein sehr treuer Hörer. Ihr kennt ihr alle. Wenn ihr Podcasts macht, kennt ihr Periode und wenn ihr Podcast hört, dann seid ihr Periode. Nein. Okay, Periode, was war jetzt dumm, oder? Periode hat geantwortet, natürlich ist Totoro echt, frei nach dem Motto, ich denke, also bist du. Ja, das ist, nee, es ist eigentlich genau das, was ich, interessant. Ich hab gestern eine Freundin getroffen, mal aus der arbeitenden Schichterbevölkerung, ist immer ganz eigenartig, wenn ich als nicht arbeitender Mensch mal arbeitende Menschen vor der Arbeit abhalte, indem ich mit ihnen Kaffee trinke oder hier im Thai-Imbiss ein schnelles Mittagessen einnehme und die dann wieder zurück in die Tretmühle hetzen und ich dann dastehe und sage, nun, was mache ich jetzt? Ich mache jetzt ein Nickerchen oder ich gehe jetzt spazieren. Ist zu kalt zum Spazieren, aber Nickerchen ist. Nein, ein Nickerchen. Ich denke, ich darf ihren Namen sagen, die liebe Sabine, also nicht die Sabine aus dem Podcast, sondern meine Illustratorin Sabine. Die ist selber Illustratorin und kennt den Film natürlich auch schon ewig lange. Und dann habe ich sie mal gefragt, wie sie denn das sieht, ob für sie Totoro real ist oder nur in der Fantasie der Mädchen existiert. Und sie hat gesagt, natürlich ist der real. Die Frage hat sich ihr überhaupt nie gestellt. Für sie war Totoro immer echt. Das hat sie nie in Frage gestellt. Schon einfach, weil sie gemeint hat, die Interaktion zwischen den Kindern und Totoro wäre so realistisch, so ausgefeilt, so detailliert, dass er viel zu, dass er gar nicht unreal sei, also dass es einfach real wirkt. Auch ist es nicht so, dass er irgendwo, bei Spirited Away zum Beispiel, Chihiros Reise ins Zauberland, da hat man diesen Moment, wenn Chihiro, es ist auch dieser andere Miyazaki-Film, den ich neulich erwähnt habe, wenn Chihiro am Ende des Films wieder aus dieser Welt der Geister und magischen, mythischen Wesen zurückkehrt, weil sie ja ihre Eltern befreien muss, die in Schweine verwandelt wurden, und sie dann am Ende aus dieser Welt zurückkehrt, aus dem Tunnel tritt, auch so ein Tunnel hat auch sie wieder was von Alice im Wunderland, oder nein, das ist eher mit dem Tunnel, woran erinnert mich das, das Mädchen mit den Knöpfen? Na, ich komme nicht drauf. Roald Dahl. Ach Gott, nochmal. Es ist immer, wenn ich mich wegdrehe zum Regal hin, um zu schauen, was da im Regal ist, aber dann kann ich nicht. Coraline. Das ist das Mädchen mit den. Entschuldigung. Ja, auch so eine Welt, so eine verrückte Welt, bei der man der sich Realität und Fantasie vermischt, und das in einem Puppentrickfilm. Schön. Wenn Chihiro aus dem Tunnel tritt und auf der anderen Seite warten ihre Eltern eigentlich schon am Auto, so als ob nie was gewesen wäre, und Chihiro sich tatsächlich fragt, hat sie sich das alles nur eingebildet? Dann zweifelt man wirklich mit ihr zusammen an ihrem Verstand. Man sieht aber auch, die Wesen sind zum Teil unreal. Also wenn zum Beispiel der Paargeist, der mich immer an Michael Jackson erinnert, der verschwimmt dann auch so in Chihiros Reise nach unten hin, wird er so unsichtbar. Und Totoro verschwimmt nicht. Der ist einfach unglaublich real und körperlich. Und Sabine hat gemeint, das hat sie noch nie in Frage gestellt. Klar, Totoro, hat sie gemeint, ist mit Sicherheit ein Geist und er ist magisch, aber er ist auf jeden Fall real. Er ist nicht in der Einbildung der Mädchen. Also das, was jetzt Blériode gerade geschrieben hat, ich denke, also bist du, es geht eigentlich in die andere Richtung. Denn ja, Totoro ist real, weil die Kinder ihn sich ausdenken und dadurch wird er real. Das ist auch ein schöner Gedanke, dass dieser Geist, dieser Nachbar Totoro, ich finde das eigentlich den Titel, ich habe mir schon lange nicht mehr über den Titel Gedanken gemacht, mein Nachbar Totoro. Das ist eigentlich ein ganz komischer Titel. Man ist benachbart mit dem Waldgeist Totoro. Der wohnt in der Nachbarschaft. Das ist mein Nachbar. Das ist nicht irgendwie der Geist Totoro, sondern der wohnt hier. Das ist der Nachbar. Toller Titel. Kann ich schon lange nicht mehr über diesen herrlichen Titel nachgedacht. Fällt mir jetzt gerade erst auf. Auf jeden Fall ist das könnte das andeuten, dass die Kinder ihn sich ausdenken und dass die Natur, Wald, Geister, Magie, was auch immer. Miyazaki ist ein großer Anhänger der japanischen Waldgeister-Anhänger oder ein Liebhaber. Das ist auch Prinzessin Mononoke oder eben Spirited Away. Spielt ja ganz viel in dieser Welt. Auch so findet man sehr häufig die Ich habe Kuruske gesehen, ich glaube, die heißen Kuruske, also die Staubkobolde, die Rußkobolde, die gehören ja auch immer dazu. Das sind, also das hat mich total verzettelt. Also, so, jetzt, bevor ich alles komplett durcheinander bin. Sabine hatte mich gefragt, wenn ich doch da gerade recherchiert habe, recherchiert ist gut, ob ich denn rausgefunden hätte, was Miyazaki selber dazu gesagt hat. Und ich dachte, ja, gute Frage. Soweit bin ich mit meiner Recherche natürlich nicht gekommen. Das mache ich dann doch nie so gründlich, obwohl ich mehr als nur den Wikipedia-Artikel durchgelesen habe, das gebe ich zu. Aber nein, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich weiß zwar, dass Miyazaki, wie gesagt, und nicht Hayao, sondern Hayao, oder? Ach, jetzt bin ich schon wieder falsch. Hayao Miyazaki, ich habe den Namen falsch ausgesprochen beim letzten Mal. Dass Miyazaki da zwar seine Kindheit verarbeitet hat, die Angst um seine kranke Mutter, die er als Kind ausgestanden hat, aber eine Aussage, ob Totoro real ist oder nur in der Fantasie existiert von Miyazaki selber, habe ich nicht gefunden. Es wäre interessant, aber da habe ich dann gekontert, ich habe da recht lakonisch gemeint, ja, aber eigentlich ist das überhaupt nicht wichtig, was Miyazaki sagt, denn Kunst ist und Kunst ist ja ist in diesem Fall ein sehr weites Feld von bildender Kunst, Malerei. Ich war heute im Museum, da komme ich gleich noch dazu. Kunst, ich habe heute Kunst genossen, das war toll. Malerei, Literatur, Musik, Poesie, alles Mögliche und eben auch Film oder Zeichnung, ist ja als Zeichentrickfilm geht das ja in beide Bereiche, in die bildende Kunst, Illustration, aber auch eben in den Film. Kunst muss erfahren, rezipiert und interpretiert werden. Und da bin ich immer, und da habe ich gekontert, ist eigentlich egal, was der Urheber oder die Urheberin, der oder die Künstlerin sagt. Das, was von den Betrachtenden hineininterpretiert wird, ist eigentlich das Ausschlaggebende. Was der Künstler, die Künstlerin sagt, ist Wumpe. Da hat mir Sabine dann doch recht vehement widersprochen, auch nicht ganz zu Unrecht, obwohl ich schon bei meiner Position bleibe, denn es ist einfach so, Kunst muss zur Diskussion, zur Interpretation anregen. Kunst muss interpretiert werden können. Kunst ist nicht, ist ja nicht wie Mathe, 2 plus 2 ist 4, Punkt aus. Der, wer immer diese Formel erfunden hat, welcher Mathematiker auch immer diese einfache Formel entdeckt hat, kann mit Fug und Recht sagen, er oder sie hat Recht. Punkt aus, so ist es und nicht anders. Bei der Kunst ist es eben nicht so. Kunst bietet Interpretationsmöglichkeiten. Das habe ich heute im Museum, ich war im Museum Ludwig, ein sehr intelligentes mitgenommen, ein Zitat von Picasso. Wenn es nur eine Wahrheit gäbe, könnte man nicht 100 Bilder über dasselbe Thema malen. Ich war heute im Museum, denn ich bin ja als Mensch mit wenig Geld, weil demnächst Erwerbminderungsrente und jetzt schon Arbeitslosengeld und überhaupt der ganze Scheiß, kriege ich hier in Köln den Köln-Pass und das lohnt sich in vielerlei Hinsicht. Ich kann zum Beispiel umsonst in die Museen gehen damit. Das habe ich heute mal gemacht, weil mir hier echt die Decke auf den Kopf fällt. Es ist zwar arschkalt da draußen, also mit dem Fahrrad hinfahren, was jetzt nicht so weit wäre, ist gerade aus vielen Gründen nicht gut, weil ich immer noch nicht so richtig fit bin fürs Fahrradfahren. Da falle ich tot vom Rad oder Röchel oder irgendwas. Das will ich mir jetzt nicht antun. Und zu Fuß, dann so ein langer Spaziergang wäre gar nicht so verkehrt gewesen. Aber nicht bei der Kälte. Und dann habe ich mich halt dann doch vormittags in die U-Bahn getraut. Es ist halt leider die Jahreszeit mit den vielen Erkältungen und so eine volle U-Bahn. Husten, schniefen, schneuzen, rotzen, husten. Und ich mittendrin, da nützt mir auch die Maske dann nicht mehr so richtig viel. Ich weiß halt, ich stecke mich super schnell an. Ich bin da auch nur mäßig geschützt, selbst wenn ich Maske trage. Also habe ich die Zeit abgepasst, das vormittags zu machen, wenn der erste Berufsverkehr rum ist. Das Museum hat um 10 geöffnet. Ich war kurz nach 10 dann da und bin so um 12 war ich dann wieder in der U-Bahn zurück, bevor der Mittagsverkehr losging. Das geht. Und das hat den Vorteil, so ein Dienstagvormittag im Museum, das ist herrlich leer. Ich hatte mir den zweiten Stock im Museum Ludwig ausgesucht. Also den zweiten Stock, nein, in der zweiten Etage sind die Expressionisten, die Surrealisten, die, was waren denn noch, die Konstruktivisten. Das war einfach... ich hätte auch im Keller anfangen können bei der Popkultur, nicht Popkultur, das kommt jetzt davon, wenn man so lange einen Popkultur-Podcast macht, bei der Pop-Art, aber mir war mehr nach Malerei. Ich wollte, Pop-Art ist das, wo ich sonst normalerweise, wenn ich ins Museum Ludwig gehe, ist immer das Erste, was ich runtergehe im Keller, weil ich die Pop-Art spannend finde. Und heute war mir nicht so danach. Bin ich nach oben und habe mir in aller Ruhe angeschaut, was ist da so unter den Expressionisten. Da fing jemand dann an, dann so langsam durch. Der Saal war herrlich leer. Ich habe mir Kopfhörer aufgesetzt, habe den Kunstgenuss ergänzt durch Musik und habe irgendwann gemerkt, das ist ja so schön leer hier. So ein Museum leer, Dienstag, Vormittag, da kann man herrlich tanzen. Habe ich ein Tänzchen im Museum hingelegt. Vorsichtig, damit ich nicht irgendwas runterreiße. Habe meine Arme am Körper gelassen und habe dann so den so ein paar beschwingte, leichte Tanzschritte, wenn gerade keiner geguckt hat, den Breakfast Club Shuffle. Kennt ihr, ich weiß nicht, ob das so heißt, aber ihr kennt die Szene aus dem Film Breakfast Club, wenn die auf dem Geländer die Füße drehen, sich so seitwärts bewegen. Das kriege ich nie richtig hin. Und heute kam es ganz unwillkürlich, dieses Füße eindrehen, Füße austreten, sich dabei zur Seite drehen. Ich verhedder mich immer in den Füßen. Heute habe ich es geschafft. Im Museum. Ist das nicht großartig? Und jetzt tut mir die Ferse weh. Wahrscheinlich war das der Grund. Wahrscheinlich bin ich selber schuld. Warum tanze ich auch an unmöglichen Stellen? Aber ich hatte einfach richtig gute Laune. Ich habe tolle Bilder heute betrachtet. Ich habe die auf mich wirken lassen. Ich habe etwas getan, was mir... ich habe versucht, etwas zu machen, was ich sonst im Museum nämlich nicht mache, die Schildchen zu ignorieren. Hat nicht geklappt. Ich schaue immer automatisch aufs Schildchen. Schau, was draufsteht, ob irgendwas dazusteht, weil genau das ist es. Meistens steht ja im Museum irgendwo an der Wand eine Erklärung, im Raum mit dem Expressionisten, mit dem Kubisten und alles, steht immer eine Erklärung über die Kunstform. Ist auch nicht verkehrt, auch für mich. Ich habe das zwar in der Schule gelernt, aber ist lange her und so richtig viel weiß ich da heute auch nicht mehr. Also mein Kunstverständnis, mein theoretisches ein bisschen aufzufrischen, indem ich die Infoschilder im Museum lese, ist schon nicht ganz unangebracht. Und dann schaue ich auch immer auf die Schildchen neben den Bildern. Man möchte ja wissen, wer es gemacht hat, von wann es kommt, wie es heißt. Und vielleicht steht ja noch irgendein erklärender Text dabei. Aber heute wollte ich das mal nicht machen, sondern einfach nur das Bild auf mich wirken lassen. Und deswegen dachte ich mir, sind wahrscheinlich auch die Expressionisten gerade besonders gut geeignet. Das war auch so und irgendwann habe ich dann doch wieder hingeguckt. Ich weiß nicht, warum ich das mache. Weil ich merke ja jedes Mal, ich habe eigentlich gar nicht viel davon. Ich weiß jetzt den Namen, aber vergesse den auch wieder. Ich weiß die Jahreszahl und vergesse das alles wieder. Und es sagt mir häufig dadurch das Bild auch nicht viel mehr. Oder manchmal bringt mich das Bild halt dann auch diese Zusatzinfo, was da mit dem Bild gemeint ist, was die Intention des Künstlers oder der Künstlerin in dem Fall ist. eben auch von der Spur ab, was ich selber empfinde, wenn ich das Bild sehe. Ich wollte mal schauen, ob ich einfach nur so meine Empfindungen, meine eigenen Interpretationen zu dem Bild, ob ich irgendetwas mir da rausholen kann, was nicht mit der Intention der offiziellen Leseweise ist. Es stand dann aber leider nicht viel. Es gab diesen einen tollen Raum mit der Künstler, einen Raum der Kölner Künstlerin Ursula, die in den, hieß Ursula, das ist eine autodidaktische Künstlerin, die in den, ich glaube, 60er und 70er Jahren in Köln tätig war, die unglaublich fantasievolle, schräge, wilde Wimmelbilder gemacht hat. Komplett unakademisch, ganz tolle Bilder. Und da war es dann so, da habe ich die Bilder auf mich wirken lassen. Das war auch der Moment, als ich das Tanzen anfing, weil die mich einfach zum Tanzen gebracht haben. Die waren wirklich, wirklich toll. Die haben auch einfach Spaß gemacht, sich anzuschauen. Die haben mich beschwingt. Die haben mir direkt gute Laune vermittelt. Aber es waren auch so ein paar dabei, die waren schon fast wieder düster. Und dann habe ich mal den Namen gelesen, um mal zu schauen, was diese wilde, kreative Künstlerin, die auch in der Textbeschreibung sehr viel einfach dem freie Assoziation zugelassen hat und zulassen wollte und gar keine feste Interpretation unbedingt geben wollte. Und hat, jetzt habe ich leider, ich weiß gar nicht, ich habe heute Fotos gemacht, aber ich verzichte wahrscheinlich darauf, diese Fotos irgendwo in die Shownotes zu stellen, denn ich glaube, dass ich habe keine Lust, mich mit irgendwelchen Bilderrechten rumzukämpfen. Ja, also es waren so, doch, ich habe die Schildchen mitfotografiert. Titel wie "Ein Kopf geht mittags spazieren". Tja, was kann ich darin sehen? Okay, da kann ich keinen Kopf, das ist, oder Erinnerung eines Schmetterlings. Das sind, oder was ist das? Wie heißt denn das hier? Das heißt auch schwarze Messe. Ah ja, das war ein sehr düsteres Bild. Als ich das gesehen habe, habe ich eher Assoziation einer Industrielandschaft bekommen, eines Industriemolochs. Auf schwarze Messe wäre ich im Leben nicht gekommen. Und ich sehe mir das Bild an und denke mir, es ist unglaublich detailliert mit lauter kleinen Punkten und Flecken und Verzettelungen und großen dunklen Flächen und hellen dazwischen. Und ich kann Monster und Tiere und Gesichter und Muränen und alles Mögliche darin sehen, aber auch Dinge, die wie Rauch aussehen und Bäume und Gebäude und von den Farben her schwarz und braun und rot und hier kleine blaue, graue, aber es ist alles sehr, es wirkt wirklich wie ein riesiger, großer Industriemoloch. Schwarze Messe löst nichts bei mir aus, der Titel. Also ich habe keine Ahnung, ob Ursula da eine Intention hatte, das hätte ich jetzt vielleicht mal nachlesen können, habe ich nicht getan, wollte ich jetzt auch nicht. Aber wenn, dann ist die Intention bei mir nicht angekommen, sondern ich lese da etwas anderes hinein. Und für mich subjektiv ist das die richtige Lesart. Ich kann das diskutieren. Das ist jetzt nicht so, würde das jemand was anderes lesen und sagen, nee, darin sehe ich etwas anderes. Oder würde die offizielle Lesart, die offizielle Aussage von Ursula dem entgegengehalten werden, wäre ich gerne bereit und fände das spannend, auch das darüber zu diskutieren, was andere darin sehen, denn das genau das ist es, was ich meine. Kunst muss zu Diskussion, zum Diskurs anregen, ob das jetzt ein friedlicher, zivilisierter Diskurs ist oder wenn es jetzt zum Beispiel Kunst im Sinne von oder ob es einfach das mit Sand schmeißen im Internet, in den sozialen Medien ist, du bist doof, nee, das ist so, die Fans unter sich. Fans sind ja im Allgemeinen sehr konservativ. Also alles, was neu ist und abweicht und anders ist, wird von Fans immer kritisch oder im anderen Sinne ablehnend betrachtet, sage ich jetzt einfach mal so. Ich behaupte das. Weil es stimmt. Nein, Quatsch. Was sage ich? Also, weil aus meiner Erfahrung habe ich so die Erfahrung gemacht, wenn Fans einer, jetzt sind wir wieder eher in der Popkultur, in Filmen und Serien, wenn da etwas kommt, was zu neu ist, zu anders, das geht mir ja dann auch so, dann ist man als Fan, als langjähriger Fan, recht schnell an dem Punkt, sagt, das ist überhaupt nicht mein Star Trek beispielsweise. Ich weiß, es klingt jetzt banal, wenn man gerade im Museum Ludwig war und so schöne Bilder gesehen hat, wie, Moment, wie heißt denn, eins der tollsten Bilder, das da hängt, einfach weil ich das wirklich mag, ist, irgendwo habe ich es hier doch, von Max Ernst. Die Jungfrau züchtigt das Jesuskind vor drei Zeugen. Ich liebe dieses Bild. Es ist einfach so ein tolles Bild. Maria holt dem nackten Jesusknaben den Arsch und aus dem Fenster schauen drei Leute zu. Ja, warum haben wir solche Bilder nicht in den Kirchen gesehen, die wir letztes Jahr besichtigt haben, meine Eltern und ich? Das wäre es doch gewesen. Oh, Entschuldigung, ich darf nicht auf den Tisch hauen. Das knallt immer so. Ich muss auf irgendwas anderes draufhauen. Auf meinen Bauch. Dafür ist er da. Ja, es gab neulich bei Lower Decks, ich spoilere jetzt ein kleines bisschen was, aber die Besprechung zu dem, was ich jetzt spoilere, die wird demnächst in Data seinem Hals kommen. Und ich hoffe, das wird dann kein Solo-Gespräch. Und vielleicht kommen wir ja auch tatsächlich auf diesen Aspekt dann auch noch zu sprechen. Das würde mich interessieren, weil Mike McMahon, der Macher der Serie, hat da jetzt in den letzten Folgen beziehungsweise in dieser Staffel etwas eingeführt, dass man, ja, das ist eigentlich das Multiversum. Letzten Endes ist das auch eine Sache, die da schon länger herumgeistert. Wir kennen ja bei Star Trek, wenn wir Star Trek kennen, dann kennen wir das Prime Universe, dann kennen wir das Mirror Universe, das Spiegeluniversum, wo alle böse sind und Spock einen Bart hat. Und dann gibt's noch diverse andere Paralleluniversen, wie das Mycel-Netzwerk und alle möglichen. Also das ist nicht neu bei Lower Decks, das ist in anderen, das war bei Prodigy zum Beispiel auch neulich Thema. Das ist eine Sache, die jetzt mittlerweile etabliert ist. Und was er gemacht hat, bietet die Möglichkeit für mich, Interpretationen zu schaffen, wie Dinge, die in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten bei Star Trek gemacht wurden, die mir als konservativen Fan, der ich ja dann auch bin, muss ich zugeben, gegen den Strich gehen. Wie zum Beispiel bei Star Trek Discovery in der ersten Staffel die Klingonen, die ich persönlich ganz schrecklich finde, ganz furchtbar, total überhaupt nicht damit einverstanden bin, wie da Klingonen dargestellt worden sind. Und nun hat er etwas gemacht, das mir die Möglichkeit der Interpretation gibt, dass diese Klingonen aus Star Trek Discovery, die sich so komplett und unglaublich stark von allen anderen sehr auch immer sehr unterschiedlichen Klingonen-Darstellungen, denn Klingonen sind bei Star Trek generell irgendwie nie gleich. In jeder Ära hat ihre eigenen Klingonen bei Star Trek. Jede Zeit sehen die Klingonen ein bisschen anders aus, obwohl gesagt wird, die Klingonen ändern ihre Schiffe nie, aber die Klingonen selber ändern sich. Und nun hat er etwas gemacht in einem kleinen Moment, das mir die Möglichkeit gibt, aha, vielleicht waren diese Klingonen ja Klingonen aus einem anderen Universum, im Multiversum. Ist eine schwierige Annahme, denn das gibt jetzt dann die Möglichkeit zu sagen, ja, dann ist alles, was in Discovery ja vielleicht nicht echt oder vielleicht doch, oder sind diese parallelen Universen möglicherweise, unterscheiden die sich gar nicht so, und man springt immer, switcht immer so ein bisschen die Spur. Wir sehen mal hier, bei Star Trek Next Generation hatten die Drill noch Knubbel am Kopf oder im Gesicht. In Deep Space Nine hatten die Drill, sahen die hübsch aus und hatten sexy Flecken. Jadzia Dax. Dax wollte ich gerade sagen. Wie komme ich denn auf Dax? Ach so, ja, nee, könnt ihr nicht verstehen. Mein Gehirn. Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von mein ADHS-Gehirn. Schrecklich. Jetzt bin ich schon wieder raus. Ach ja, und für mich mir gibt das jetzt die Möglichkeit, da etwas entspannter zu sein und zu sagen, ja gut, ich muss das jetzt alles nicht so ernst nehmen, ich muss mich dann über nicht so ärgern. Es gibt natürlich auch gleichzeitig die Möglichkeit, auf der anderen Seite zu sagen, oh Scheiße, das kann ich ja, was soll denn der Scheiß? Das kann man ja so nicht mehr ernst nehmen, wenn alles, was irgendwie nicht passt, halt im Paralleluniversum ist. Hier, die J.J. Abrams-Filme zum Beispiel, die gehören ja auch schon genau in diese Kategorie. Wie soll ich das denn dann ernst nehmen noch? Und die Fans bekriegen sich scheinbar gerade, oder ich weiß jetzt nicht, ob sie das tun. Also es scheint Diskussionen gegeben zu haben, und auch das sind Diskussionen. Das sind halt dann Diskussionen, die unter Umständen etwas weniger zivilisiert ablaufen, sondern eben in der üblichen Fanschlammschlacht, Grabenkrieg auf dem üblichen Fan-Niveau. Und das, obwohl Mike McMahon selber wohl ausgesagt hat, nein, das ist nicht seine Intention gewesen. Das ist die Klingonen, die er da kurz gezeigt hat. Das sind keine Klingonen aus einem möglichen Paralleluniversum, sondern das sind schon die richtigen, echten. Und ich bin halt jetzt an diesem Punkt, wo ich mir denke, ja, schön. Schön für Mike McMahon. Aber ich interpretiere Kunst. Ich bin jetzt in der Zwickmühle. Denn das, was Sabine mir gestern gesagt hat, es ist durchaus wichtig, was die Intention des Künstlers oder der Künstlerin ist, das sollte durchaus ernst genommen werden, denn da steckt ja in der Regel oder recht häufig eine Intention dahinter. Nicht immer unbedingt. Ich habe das heute bei Ursula gedacht. Ich bin mir relativ sicher, dass da sehr viel freie, wilde Kreativität dahinter war, bei der keine bestimmte Aussage dahinter steckt. Ich zum Beispiel habe jetzt dieses Jahr ja wieder angefangen zu zeichnen und liebe es einfach, vor mich hin zu zeichnen. Wimmelbilder, man kann sie vermutlich Wimmelbilder nennen, den ich einfach drauf loszeichne. Irgendwas ohne Sinn und Inhalt. Versatzstücke, die ich gerade, Dialogen, die ich aus irgendeinem Hörbuch, das ich dabei höre, oder einem Podcast oder irgendwas im Radio, als Text mit einbaue, aber ohne Bezug, ohne Zusammenhang, ohne eine Aussage, weil diese Art von freier Kreativität mir persönlich gerade unglaublich gut tut. Etwas einfach für mich zeichnen zu können, ohne dass es angewandt ist. Ich bin ja jetzt demnächst in der blöden Situation, dass ich, wenn ich Rentner bin, eigentlich wieder arbeiten müsste. Einfach, weil ich das Geld brauche. Und wenn ich nicht, weil ich so wenig Erwerbminderungsrente kriege, ich habe einfach nicht lang genug gearbeitet und habe einfach extrem schlecht verdient dabei, dass nach 25 Jahren bin ich halt an dem Punkt, von der Rente allein kann ich nicht leben. Das Erste, was ich machen muss, ist tatsächlich, so traurig das ist, Grundsicherung beantragen. Ist ganz schön harte, das ist eine harte Nummer, sich das erstmal klar zu machen. Ich werde jetzt 52. Ich habe keine Ahnung, habe ich noch 5 Jahre, habe ich noch 25 Jahre? Das ist bei Krebs ja alles so eine Wundertüte. Momentan läuft das mit dem Krebs ja gerade ganz gut. Der geht zurück. Das heißt, die Aussichten, dass ich noch ein paar Jahre habe, sind nach dem jetzigen Stand ganz okay. Es kann also durchaus noch sein, dass ich das normale Rentenalter auch noch erreiche. Nur das ist halt in 20 Jahren so in die Richtung. Und bis dahin lebe ich dann unter der Armutsgrenze, oder an der Armutsgrenze, also mit Grundeinkommen. Und das ist schon, ist schon so eine Frage, das möchte ich jetzt eigentlich dann doch nicht ewig so weitermachen. Ich werde wohl wieder arbeiten irgendwann, hoffe ich mal. Vielleicht wird meine Gesundheit das irgendwann wieder zulassen. Und dann mit Minijob und vielleicht, dass ich das wieder, vielleicht Halbjobs irgendwas, aber alles keine Aussichten, die mich so richtig glücklich machen, denn ich will eigentlich nicht mehr arbeiten, zumindest nicht mehr in meinem Beruf. Das ist, ganz komisch, ich hatte von diesen Zeichnungen, diese Random, Phelo-Random könnte man die nennen. Nee, ich suche noch nach einem schönen Namen dafür. Die Phelo-Bilder hat jemand das neulich genannt. Es ist schön, aber es ist eigentlich zu einfach. Ich habe da ein paar auf Blue Sky gepostet und der gute Dia hat geantwortet, sieht ja gar nicht aus wie die Maus oder irgend sowas. Und ich habe in dem Moment nur, ja und warum auch? Ich bin ja nicht mit der Maus verheiratet, zurückgeschrieben, als Antwort geschrieben, habe ich gerade noch beherrscht, das nicht irgendwie noch pampig zu formulieren, weil ich so einen Satz ganz schrecklich finde. Einfach nicht, weil Dia das böse gemeint hat, im Gegenteil, das war total nett eigentlich. Oder sag mal, es war nett gemeint, aber es ist bei mir total in den falschen Hals gekommen, weil ich mein Gott, die Maus ist ja nicht von mir. Ich habe die Maus ja nicht erfunden. Ich habe die Maus gezeichnet, obwohl ich sie vom Stil her sie überhaupt nicht zu mir. Es ist nicht mein Stil. Man zeichnet als Animator oder Animatorin den Stil anderer Leute. Als Illustrator, wenn du deinen eigenen Stil hast, Illustratorin, deinen eigenen Stil hast, dann zeichnest du nur deinen Stil. Das hatte ich schon mal vor Jahren auf einem Illu-Stammtisch mit jemandem, der gemeint hat, oh, ich könnte nicht in der Animation arbeiten, ich müsste ja den Stil anderer Leute zeichnen. Das ist ja wie fremde Unterwäsche tragen. Ich sagte, ja, aber genau das ist es halt, was man als, wenn man Animation macht, zum Beruf als Animator, als Zeichentrickfilmerin lernt, den Stil, das Design anderer Leute so zu kopieren. Denn wenn ich jetzt an einem Film mitarbeite, dann dürfen die Figuren, die ich da zeichne, nicht nach mir aussehen. Die dürfen nicht aussehen wie Phelo-Figuren, sondern die müssen aussehen wie Figuren von beispielsweise Tony Ross. Das war der erste Film, an dem ich mitgearbeitet habe im Job. Big Cat, Little Cat. Tony Ross ist ein britischer Illustrator. Und da haben wir ein Kinderbuch verfilmt. Und natürlich mussten die Figuren so aussehen, dass die das Original so gut wie möglich treffen. Und war für mich auch ein totales Novum, weil ich bis dahin nur komplett meinen eigenen Stil gezeichnet hatte. Und auf einmal musste ich den Stil von jemand anderem treffen. Und die Figuren mussten on model sein. Ist total schwer, wenn man das nie vorher trainiert hat. Wenn man so einen sehr ausgeprägten eigenen Stil hat, dann ist es wirklich richtig schwer. Und das habe ich halt über 20 Jahre lang gemacht. Mit jeder Kinderbuchverfilmung, mit jeder Serie, mit jedem Film, den wir gemacht haben, musste ich versuchen, eben auch bei der Maus diesen Stil so gut wie möglich zu treffen. Und dabei so wenig wie möglich meinen eigenen Stil einfließen zu lassen. Natürlich funktioniert das nicht. Ich könnte meine Mausbots immer unter allen erkennen und die haben ihren eigenen Stil. Und die Maus sieht, wenn ich sie zeichne, auch immer ein bisschen anders aus, als wenn die von anderen ist. Obwohl wir ganz stark versucht haben, das zu vereinheitlichen. Es sind ja mehrere Leute gewesen, die bei uns in der Firma die Maus animiert haben über die Jahre. Und nicht nur ich, so gegen Ende war es dann hauptsächlich nur noch ich, weil wir immer weniger wurden, aber es waren auch noch andere Firmen beteiligt und man konnte das durchaus erkennen. Und wenn es halt auch nicht von der Zeichnung her, sondern von der Art, wie die Figur animiert wurde, wie der Stil des Films war. Denn ich habe ja nicht nur die Maus gezeichnet, sondern ich habe mir ja auch die Storys ausgedacht und entwickelt. Und also da ist nicht nur die Figur von mir, bei so einem Mausspot ist immer der ganze Spot von mir gewesen. Also naja, nicht ganz, weil dann später Compositing, Koloration, Ton und Musik natürlich dann von anderen ist, aber so der ganze Anfang von der Idee über Storyboard, übers Layout bis zur Animation, Props und Backgrounds und alles, was halt so bei einem Mausbot dazugehört. Backgrounds sind natürlich ein bisschen reduzierter. Die Maus hat ja diesen gestrichenen Hintergrund. Das hat damals diesen typischen gestreiften Hintergrund, ursprünglich beige. Das weiß ich noch, als wir das angefangen haben. Ich glaube, 2004 haben wir zum ersten Mal Mausbots gemacht. Da hat sich ein Praktikant hingesetzt, einen Farbmalkasten in die Hand gedrückt bekommen, einen dicken Pinsel und hat seitenweise, blätterweise solche Farbstriche hin und her gemacht. Ich weiß nicht mehr, wer das war, aber da hat jemand in seinem Praktikum quasi sich ein gewisses Maß an Unsterblichkeit erarbeitet, indem er sämtliche Maushintergründe mit dem Pinsel auf Papier gemalt hat. Diese typischen Mausstreifen-Hintergründe, die heute noch benutzt werden. Die sind eingescannt worden, dann später in verschiedenen Farben, damals hauptsächlich beige. Und dann irgendwann kam dann beim WDR, und das sieht immer diese beigen Hintergründe. Und ich habe gesagt, mach doch mal was anderes. Und ich habe gesagt, ja, aber es muss diesen typischen Strich haben, diese typische Textur, das gehört zur Maus. Ja, schon, aber kann man das nicht vielleicht mal in einer anderen Farbe machen? Und dann haben wir uns halt in Photoshop hingesetzt und haben das dann mal umkoloriert. Sah immer noch nach Maus aus, aber etwas frischer, wie man so sagt. Ich weiß nicht, ob es gut war oder nicht, aber so war das halt damals. Naja. Ja, und ich habe auch Figuren selber designt. Das ist es ja auch nicht so, dass ich nur das Design anderer Leute gemacht habe. Wenn wir zum Beispiel für Löwenzahn Erklärfilmchen gemacht haben, dann waren ganz viele von diesen Filmen tatsächlich Figuren, die auf meinem eigenen Design basiert haben. Das ist immer ein ganz tolles Gefühl, weil man es einfach zu selten erlebt. Meistens, wie gesagt, zeichnet man die Figuren anderer Leute. Wenn man dann endlich mal eigene Figuren animieren darf, das ist schon toll und da bin ich auch sehr stolz darauf. Und nun ist es so, ich weiß nicht, ob ich in den Beruf wieder zurückkehren will. Allein schon das ganze KI-Problem ist so zum Kotzen, dass du als Illustratorin, Animatorin, Trickfilmerin gerade, möglicherweise werden wir alle demnächst viel, das habe ich gestern gemeint, viel Zeit haben zum Kaffee trinken. Ich glaube ehrlich, ich habe gerade den Absprung rechtzeitig geschafft. So kommt mir es vor, bevor KI die ganze Branche kaputt macht. Da möchte man nicht mehr kreativ arbeiten. Nur das Blöde ist, wenn ich jetzt nicht zeichne, was dann? Ich kann nur kreativ arbeiten. Also überall ist die KI das große Problem. Aber ich habe so wenig Lust, wieder Auftragsarbeiten zu machen, zum Zeichnen. Allein schon das dieses Gefühl, ich muss etwas machen, was einen Sinn macht, was eine Aussage macht, was dann ein Kunde am Ende noch bewerten und beurteilen will und sagen, ja, das ist schön, aber das habe ich mir ganz anders vorgestellt. Kann die Figur nicht grün haben und Buckel und Haare und so ausschauen und vielleicht mehr so, wie mein Neffe das gezeichnet hat. Der hat das schön gemacht, so will ich das haben. Und ich möchte nicht mit Kunden mich rumquälen müssen. Ich möchte nicht ständig 1000 unnötige Korrekturen machen müssen, die alle nicht bezahlt werden. Ich will den ganzen Ärger nicht, ich will den ganzen Trott nicht, ich will den ganzen Ablauf, den ganzen Produktionsablauf nicht mehr mitmachen müssen. Ich will das alles nicht mehr und ich will vor allem meine eigenen Sachen zeichnen können, ohne dass mir irgendjemand reinredet, auch ohne dass mir jemand sagt, was es bedeutet, was ich da zeichne. Das ist gerade genau das, was ich nicht will. Deswegen kann ich den Frust von Mike McMahon sehr gut nachvollziehen. Der hat da etwas gemacht, von dem er meint, er hat da eine klare Aussage getroffen und das wird jetzt von den Fans aber so schon wieder ganz anders interpretiert. Und natürlich ist das frustrierend. Es geht mir ja genauso als Kreativschaffender, als kreativer Zeichner, wenn ich irgendwie eine Zeichnung mache und jemand liest da irgendwas rein. Das kann total spannend sein. Liebe Grüße an Tanja, ich sag nur Apfelpfannkuchen. Das war aus einem der Bilder, die ich gezeichnet habe, stand da, was war es dann? Milch und Äpfel. Und sie hat dann auf Blue Sky kam dann ein Thread über Apfelpfannkuchen dabei raus. Das hat sie, meine Zeichnung, hat sie an Apfelpfannkuchen inspiriert. Das hat also, die Inspiration war Apfelpfannkuchen. Das fand ich spannend. Denn dieses Zitat, Milch und Äpfel, stammt ursprünglich aus George Orwell, Farm der Tiere. Hat weder was mit Apfelpfannkuchen zu tun, noch was mit den Zeichnungen, die ich gemacht habe. Zumindest nicht auf den ersten, zweiten oder dritten Blick. Gar nichts. Und ich fand das spannend. Das kann also auch sehr interessant sein, wenn Leute da frei interpretieren oder rein interpretieren. Es kann aber auch total frustrierend sein, weil es banal ist oder weil schon immer wieder dasselbe kommt. Man sagt, oh, das ist das, was halt Mike McMahon wahrscheinlich gerade erlebt. Der macht da was und die Fans kommen immer wieder mit dem alten Käse an und sagen, oh, nee, nicht schon wieder diese Kanon-Diskussionen. Klar. Und was ich da jetzt gesagt habe, dass es mir die Möglichkeit gibt, die Sache, den Kanon bei Star Trek dann etwas entspannter anzusehen, ist wahrscheinlich genauso fantasielos und stumpfsinnig für Mike McMahon wie alles andere auch. Da bin ich auch nicht fantasievoller. Ich als Betrachter möchte mir die Freiheit nehmen, das nach meinem, nach so zu interpretieren, wie ich das wie ich das wahrnehme, wie ich das aufnehme, wie das meine eigene Krabimmel, Worte müssten mir jetzt einfallen. Ein Dichter müsste man sein. Verdammt. Da fehlen mir die Worte. Mike McMahon als Schöpfer der Serie hat natürlich eine Aussage getroffen und ist frustriert. Mir ist es neulich tatsächlich auch ganz ähnlich passiert. Ich hatte eine kleine Zeichnung in einem meiner Skizzenbücher, die hat meinem Vater sehr gut gefallen. Das war eine kleine Charakterzeichnung von einer großen Welle, die ich gemacht habe. Wahrscheinlich hat mich die japanische, ziemlich bekannte Bild mit der Welle, diese große Illustration. Ich frage mich jetzt nicht, wie die heißt, aber wahrscheinlich hat mich das inspiriert, eine große Welle zu zeichnen, die ehrlich gesagt ganz, ganz anders aussieht. Und obendrauf ein kleines Bötchen mit einem kleinen Nasenmännchen drin. Ein Nasenkerl. Liebe Grüße an meine alte Schulklasse. Die kennt das noch mit den Nasenkerlen. So hat das nämlich unser Pfarrer immer gesagt, Felix, du sollst nicht immer Nasenmännli ins Religionsheft malen. Ja, so war ich damals. Nicht nur Max Ernst hat blasphemische Bilder gezeichnet, in denen die Mutter Gottes dem nackten Jesuskind den Arsch versohlt. Auch ich war blasphemisch in meiner Kunst. Ich habe Nasenmännli ins Religionsheft gezeichnet. Maria Verkündung. Ich überlasse es eurer Fantasie, was ich zu diesem Thema ins Religionsheft gezeichnet habe. Es war ein Skandal. Es gab großen Ärger damals. War das die Gelegenheit, als gefordert wurde, dass ich ins Internat gesteckt werde, oder war das irgendeine andere? Bei irgendeinem Aufstand in der Grundschule gab es tatsächlich. Könnte aber auch die Geschichte mit der Klassenlehrerin gewesen sein und der Triangel. Oder war es tatsächlich das Religionsheft, in dem ich die Sünde, oh ja, oh, die vielleicht war es auch nicht das, die Maria Verkündung, sondern die Sünde. Sehr frühreife Illustration über die Sünde. Also irgendjemand hat gefordert, meine Eltern sollen mich ins Internat stecken. Wenn ich unseren alten Pfarrer dann später, der ist mittlerweile ist der Ruhestandspfarrer, ich weiß gar nicht, lebt der noch? Wenn ich den treffe, das ist eigentlich ein netter Mensch, aber ich habe den damals natürlich nicht unbedingt gut leiden können, weil der mir halt wirklich viel Ärger gemacht hat. Das war nicht unbedingt eine große Liebesbeziehung zwischen mir und dem Religionslehrer. Das dürfte auch meine Einstellung zu Religionslehrern generell und Lehrerinnen sehr geprägt haben. Wenn der mich gesehen hat, letztens war es auch schon wieder 10 Jahre her, aber immer wieder der Fakt, na Felix, malst immer noch dein Nasenmännli? Die Nasenkerle. Schön. Ja, mache ich beruflich. Jetzt mittlerweile nimmer. Ja, und in diesem Bötchen saß ein Nasenmännli, ein Nasenkerl und hat ängstlich nach unten geschaut. Und mein Vater fand das toll und hat mich gefragt, ob ich ihm das einscannen und ob er das als Anhang an seine Neujahrsgruß-E-Mails hängen kann. Und ich dachte, oh ja, das ist schön, schöne Idee, mache ich gerne, habe mich gefreut. Finde ich immer nett, weil er meistens eine von meinen Zeichnungen, wenn irgendwas gefällt, für seine Neujahrsgrüße verwendet. Es war kein Text und nichts bei der Zeichnung, sondern wirklich nur das Bild. Und er hat wahrscheinlich noch irgendwas dazu geschrieben und hat mir dann, dass es eigentlich total nett war, die Reaktion von seinen Freunden auf dieses Bild geschickt, weil dann sehr viele kamen und das waren alles solche üblichen Interpretationen. Wir schauen mit Angst und Sorge in die Zukunft und aufs Jahr zurück und ich so, es ist nett, es ist. Ich habe mich gefreut, dass das tatsächlich Anklang gefunden hat und ich habe mich mehr gefreut darüber, dass mein Vater sich so gefreut hat darüber, das ganz ehrlich, aber die Interpretation selber haben mich alle genauso frustriert. Hatte, lasst euch doch irgendwas Originelles einfallen. Einer hat sich was Originelles einfallen lassen und das finde ich nicht. Ich glaube nicht, dass ich das jetzt finde. Ach, schade. Nee, die E-Mail kann ich jetzt nicht raussuchen. Mein lieber Freund WD. Punkt. Ich möchte seinen Namen nicht nennen, weil ich mir ziemlich sicher bin, dass er das nicht mag. Das ist eigentlich ein alter Studienfreund von meinem Vater, aber wir sind sehr gut befreundet. Der hat daraufhin ein Gedicht geschrieben. Und das fand ich wiederum sehr gut, denn da hat die Kunst interpretiert. Als Antwort darauf, ich finde es nicht, ich würde es jetzt aber auch nicht vorlesen, weil ich ja dann seinen Namen nennen und zitieren müsste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er das lieber nicht will. Oder zumindest bin ich mir nicht sicher, ob er das will und ich müsste jetzt fragen. Aber das war die Reaktion, die mich gefreut hat, die ich richtig toll fand. Ein Gedicht zu einem Bild. Und so, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging. Aber es war schön, es war toll, es war super, es war ganz klasse. Und tatsächlich hat es mich also, ich bin jetzt schon ein paar Mal abgebogen an Stellen, wo ich hinkommen wollte. Was wollte ich denn noch? Ich habe mich total verzettelt. Ach ja, Dias Reaktion, das sieht ja gar nicht aus wie die Maus. Und ich habe dann noch, ich hoffe, er hat es freundlicher aufgenommen, als es geschrieben war. Lieber Dia, falls du meinen Podcast hörst, ich habe mich nicht wirklich geärgert. Es war nur so eine Reaktion. Und ich fand deine zweite Antwort darauf, die hat mir wiederum sehr gut gefallen. Ich habe noch geschrieben, ich bin ja nicht mit der Maus verheiratet. Die Maus und ich, wir leben gerade in Trennung. Und nächstes Jahr, wenn die Bescheidungspapiere durch sind, sind wir offiziell geschieden. Also, wenn der Rentenbescheid da ist, dann sind die Maus und ich geschieden. Jawohl. Und er hat dann noch geschrieben, aber es ist gut, dass die Maus dir deinen Stil oder sowas in der Art nicht ruiniert hat, dass du deinen eigenen Stil behalten kannst. Und das ist genau das, was mich sehr gefreut hat. Denn das ist es, was ich immer befürchtet habe. Irgendwann ruiniere ich mir meinen Stil dadurch, dass ich ständig die Maus oder Katzen oder sonst irgendwas im Stil von anderen Leuten zeichne. Das ist der letzte Job, den ich gemacht habe, war eine Werbespot für eine Versicherung. Das war wirklich der schlimmste Job, an den ich mich erinnern kann. Das war der Moment, wo ich danach zusammengeklappt bin. Und einen Burnout hatte, der auch nicht richtig behandelt worden ist. Wahrscheinlich deswegen bin ich auch nicht wieder zurück. Der Job davor, den ich davor hatte, das Storyboard für Fritzi und Sophie zu machen, das war ein richtig schöner Job. Wenn das mein letzter Job gewesen wäre, bevor ich nicht mehr arbeiten konnte, dann hätte ich wahrscheinlich große Lust, wieder zurückzukehren. Aber diese letzten, ich weiß nicht, 2-3 Wochen an diesem Versicherungswerbespot, den ich auch nicht zu Ende machen konnte, weil einfach ich bin einfach zusammengeklappt. Ich saß irgendwann auf der Straße vom Chibo und mir ist schwarz vor Augen geworden. Ich habe es irgendwie noch geschafft, mich auf einen der Stühle an den Tisch zu setzen und konnte nicht mehr. War alles vorbei. Und seitdem arbeite ich nicht mehr. Das war 2022. Und die Vorstellung, wieder zurückzugehen, ich war gerade beim Arzt, bin rausgekommen und war wieder nach Hause, unterwegs zu meinem Computer, wieder weiterzuarbeiten und dann war alles vorbei plötzlich. Mit einem Schlag, bumm, weg. Vielleicht bin ich auf Ich weiß es nicht. Mir fehlt eine Sekunde von der Zeit. Mir ist echt schwarz vor Augen geworden. Vielleicht bin ich auf dem Gehsteig zusammengeklappt. Vielleicht habe ich mich auch wirklich nur noch, habe ich mich an den Tisch gesetzt oder ich weiß es nicht mehr, aber danach konnte ich nicht mehr arbeiten. Es war einfach vorbei und ich will nicht mehr in den Job zurück. Ich will es einfach nicht mehr. Ich will nicht mehr meinen Lebensunterhalt mit Zeichnen verdienen müssen. Es ist so schön, wieder frei zeichnen zu können, nur für mich und meinen Stil zu haben und auch beim Zeichnen nichts zu konstruieren. Die Figuren, die ich zeichne, ich werde von den Bildern werde ich tatsächlich hier was in die Shownotes stellen und ich werde auch den das Beitragsbild für die Mediathek in Innervision werde ich dementsprechend da was vorbereiten. Das sind alles eigentlich krakelige Bilder. Da stimmt die Anatomie nicht. Da ist nichts konstruiert. Da ist nichts geplant. Ich will demnächst mal wieder zum Aktzeichnen gehen, aber auch einfach nur, weil ich mal wieder Lust drauf habe, weil mich eine Kollegin aus der Firma, die ich neulich getroffen habe, drauf gebracht hat, dass es hier in der Südstadt in Köln im Stollwerk einen sehr coolen Aktzeichenkurs gibt, der sehr entspannt ist, wo sie immer hingeht, um tatsächlich ein bisschen vom Arbeitsstress runterzukommen und auch noch Spaß am Zeichnen zu haben. Ich dachte, oh, das ist eigentlich eine schöne Idee, habe ich früher sehr gerne gemacht. Nur da hat sich dann irgendwann das Aktzeichnen für mich wie Arbeit angefühlt, so wie den Feierabend verlängern. Und ich will das mal probieren, mal ein, zwei Mal hingehen, um mal zu schauen, wie es eigentlich so ist, wenn ich nicht mehr arbeite. Ob mir dann das Aktzeichnen wieder Spaß macht. Und das, was ich jetzt momentan zeichne, ist einfach wild frei drauf los. Das sieht mal gut, mal schlecht aus, zumindest nach meinem Verständnis. Und ist einfach ohne Sinn und Verstand, freie Kreativität und vielleicht ist es gerade das, was mir das so gestern bei dem Gespräch mit Sabine beim Essen gesagt hat, es ist mir eigentlich scheißegal, was der oder die Künstlerin sagt, auch was Miyazaki gesagt hat, ist mir wurscht, denn was ich als Betrachter sehe, das ist wichtig. Und da hat mir dann Sabine zu Recht auch widersprochen, die Intention ist natürlich wichtig, aber wie gesagt, ich wiederhole das jetzt nochmal, ich bleibe auch bei dem Punkt, dass die Interpretation durch die Betrachtenden auch sehr wichtig ist und ich kann es nicht werten. Ich möchte es jetzt auch nicht werten, was jetzt in so einem Fall mehr Ausschlag geben sollte. Ist es die Aussage des Urhebers, der Urheberin, oder ist es die Rezeption, die Auffassung, das Erfahren, das Interpretieren durch die Betrachtenden, dass das Werk mehr, dass dem mehr Gewicht zufallen sollte? Ich kann es wirklich ganz, ganz schwer sagen, weil in mir da gerade, es arbeitet in mir viel, viel zu sehr dafür, dass ich das objektiv und mit einem emotionalen Abstand über dieses Thema, dass dieses Thema etwas nüchterner betrachten kann. Also da bin ich jetzt, da ist jetzt meine eigene Welt gerade sehr, 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 sehr stark involviert. Übrigens, eine Sache hat jetzt so noch, ob Totoro echt ist oder nicht, war auch ganz interessant, was Sabine gemeint hat, was mir nämlich tatsächlich vorher noch nie aufgefallen war, es hätte keinen Unterschied gemacht. Ob Totoro echt ist oder ob er nur in der Fantasie der Mädchen existiert, hätte für den Ausgang des Films keinen Unterschied gemacht. Die alte Indiana Jones Jäger des verlorenen Schatzes Geschichte. Ob mit oder Indie, wären am Schluss die Nazis geschmolzen durch die Bundeslade. Und ob jetzt Totoro echt ist und und die Kinder das alles erlebt haben und Totoro am Ende auch Satsuki geholfen hat mit dem Katzenbus, kleine May zu finden und oder ob das einfach nur eine Fantasie der Kinder war und Satsuki die kleine May halt dadurch gefunden hat, dass sie nochmal losgelaufen ist, nachdem sie den Schuh am Teich gesehen hat, das ist sie nicht, und sie May dann zu Fuß gefunden hat, sich aber in ihrer Fantasie ausgemalt hat, sie ist jetzt mit dem Katzenbus unterwegs. es macht keinen Unterschied, denn ob die Kinder das in ihrer Fantasie machen oder ob Totoro echt ist, hat für den Ausgang des Films wär es genau dasselbe gewesen. Und es stimmt, da hatte ich auch nicht dran gedacht, das war ein wirklich guter Gedanke. Sehr interessant. So, jetzt habe ich Kunst. War ich heute sehr. Oh, ich war einen Moment heute. Ich war so gut drauf. Der Museum hat der Musik gehört. Und dann stand ich plötzlich vor einem großen Bild. Und das ist mir schon wirklich, wirklich ganz lange nicht mehr passiert. Das war in der Picasso-Abteilung. Ich dachte zuerst, das ist von Picasso, war es aber nicht. Ich dachte, gut, mein Kunst kennen können, Verständnis ist manchmal auch immer etwas eher zufällig. Picasso hat ja nun wirklich sehr oft seinen Malstil geändert. Also es ist bei vielen seiner Bilder gar nicht so einfach zu sagen, das als Picasso zu erkennen. Gerade aus seiner frühen Phase würde ich Picasso nicht erkennen, aus der typischen Picasso-Phase, die man so kennt, ist es leichter. Aber da stand ich vor einem großen Gemälde, das war Maße? Nee, leider nicht. Von Fernand Léger, Le Plongeur, Die Taucher, Öl, Kohle auf Leinwand. Das hat die Wand einen ganzen Raum ausgemacht und dürfte bestimmt 4 Meter, also, das war bestimmt 3 bis 4 Meter hoch und 6, 8 Meter breit. Ein großes Wandgemälde, weißer Hintergrund mit schwarzen Linien, sehr simple Figuren. Ich weiß nicht, was das Bild aussagt, aber wenn ihr mal danach googelt, Fernand Léger, L-E mit Accent aigu, G-E-R, Die Taucher, Le Plongeur, googelt mal danach. Und achtet auf die zentrale Figur in der Mitte. Ich stand da in diesem Raum, bin so ein bisschen rum, schaue auf das Bild und ich weiß nicht, das ist mir schon lange nicht mehr passiert. Ich habe nur auf dieses sehr simpel, sehr komplett simpel stilisierte Gesicht dieser zentralen Figur geschaut und ich kann das immer noch nicht anschauen. Dieses einfach gezeichnete Gesicht, ich habe das Foto gerade vor mir, ich habe mich dann, um mich abzulenken, weil ich total, ich war wirklich erschüttert. Das ist, ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Es ist so pathetisch, wenn man das sagt. Pathetisch nicht nur im Pathos, sondern auch, komm mir ein bisschen armselig dabei vor. Aber ich habe dieses Gesicht, dieses einfache, mit Kohlelinien gezeichnete Gesicht in diesen mit dicken schwarzen Linien plump gezeichneten Körper, mit den Linien, die das unterbrechen, den leichten Farbschattierungen auf der weiß-grauen Unterfläche und dieser Blick, dieser traurige, weitwunde Blick in dem Gesicht. Weitwund ist ein schönes Wort, das klingt so eher lächerlich. Es hat mich total erschüttert. Ich stand da unvorbereitet, hat mich dieses Bild getroffen. Es hat wirklich was in mir berührt. Ich war froh, dass der Raum so gut wie leer war, dass so langsam gerade die ersten Leute sich in das obere Stockwerk verirrt hatten und dann so aus einer Grundschulklasse hat sich da oben sonst niemand rumgetrieben und da war halt gerade niemand und ich stand da und habe dieses Bild angeschaut und dieser Blick dieser zentralen Figur, der ging mir durch und durch. Das ist diese Art von ernüchterter Traurigkeit, die ich gerade so gut kenne, die mich, wenn ich jetzt, meine Stimmungsschwankungen sind ja durch das Cortison momentan recht stark, aber sie sind eigentlich immer da. Also, mein Gott, niemand ist ausgeglichen immer gleich guter Stimmung, zumindest hoffe ich das nicht. Soll es solche Leute geben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich finde ausgeglichen ja langweilig. Habe ich zumindest behauptet. Wahrscheinlich stimmt das. Entschuldigung. Ach, meine Güte. Also, es hat einfach was in mir berührt, weil wie soll man das jetzt formulieren, ohne auf dumme Klischees und Plattitüden zurückgreifen zu können? Es hat etwas, es hat mir aus der Seele gesprochen. Es hat etwas in mir berührt. Es klingt alles so furchtbar dumm und platt und pathetisch und so abgeschmackt. Aber es war es einfach. Diese einfache Kohlezeichnung von diesem Gesicht hat mich einfach, hat mich fertig gemacht. Der hat mich angegriffen. Ich habe da reingeschaut und ich habe mich darin selber gesehen. Ich habe mich selber aus dem Bild heraus angeschaut. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, ohne dass das lächerlich klingt. Aber ich stand da, keine Ahnung wie lang. Ich habe dann um mich selbst abzulenken, ach, das habe ich schon gesagt, dann versucht Fotos zu machen, total schwer, weil das Bild einfach so riesig ist, dass es gar nicht ging, ohne dass ich eine Skulptur, die da im Raum stand, noch mit aufs Bild nehmen musste und bin auch ein bisschen wieder in dem Breakfast Club Shuffle durch den Raum geschaffelt, um die richtige Bildposition zu kriegen, zu finden. Die Museumswärterin hat mich da wirklich irritiert angeschaut. Oh, dieses Bild, die Taucher. Ich muss mal rausfinden, das hätte ich jetzt vorher machen können, was die, jetzt wird recherchiert, jetzt will ich es wissen. So, also, du musst noch die Taucher, so. Ferdinand Lecher, Taucher. Wo haben wir denn das hier? Kunstbeziehung. Vielleicht das hier, die Taucher von Fernand, nicht Ferdinand, Fernand Lecher, Entschuldigung, Fernand Lecher, die Taucher. Also, komm mal da. Fernand. Nee, das ist es nicht. Das ist es nicht. Die Taucher, Fernand Lecher. Also es gibt da wohl eins mit Farbe und mit Farb, eine Version. Es ist auf jeden Fall schwarz-weiß. Das ist es nicht. Vielleicht. Ach nö, das ist ja alles ganz falsch. Das ist alles ganz falsch. So, das, vielleicht sollte ich das. Eigentlich müsste ich sowas jetzt rausschneiden. So ein Scheiß. Nee, ich habe keine Ahnung, was die Taucher aussagen, was da der Inhalt und Grund war. Ich weiß nur, dieses Bild hat mich wirklich erschüttert. Das ist auch schön. Das ist auch schön, dass es sowas gibt, dass es sowas geht, dass Kunst einen so berühren kann. Das ist ein ganz tolles Gefühl gewesen. Ich hatte das wirklich nicht erwartet, dass mich das so trifft in dem Moment. Ich habe auch keine Interpretation für mich gefunden. Ich weiß nicht, was das Bild sagt oder was es mir sagt, außer dass es eine Traurigkeit, eine resignierte Traurigkeit ausdrückt, die nur in diesem Gesicht ist. Die Figuren selber, das ist eine Gruppe von Figuren, Männern und Frauen, Farbflächen, schwarz und weiß, keine Farbflächen, sondern nur schwarz und weiß Flächen, dicke Linien, abstrahierte Figuren, ganz, ganz abstrahiert, aber es ist einfach nur dieses eine Gesicht von dem Mann in der Mitte, der, ich vermute ein Mann, der sich seinen Arm hinterm Kopf hält, die Körperhaltung ist es nicht, sondern nur dieser Blick in diesen birnenförmigen Kopf, der sonst keine Konturen auch hat. Und das hat mich wahnsinnig getroffen und berührt und ohne dass ich mich in der Lage fühle, eine Interpretation zu finden. Wahrscheinlich ist es genau deswegen zeichne ich ja auch interpretationsfreie Bilder, weil ich nicht mehr interpretieren kann. Ich weiß es nicht. Und für sowas war es gut, dass ich mich heute ziemlich spontan nach dem Frühstück aufgemacht habe und ins Museum gegangen bin. Das ist der Tag, wenn ich unten im Foyer noch jemand gekommen wäre und dann eine blöde Umfrage mit mir machen wollte, so eine dieser typischen Umfragen, wo man dann alles Mögliche ankreuzen, anklicken muss und ich so blöd war zu sagen, ja klar, mache ich, was mir dann echt noch den Museumsbesuch richtig versaut hat am Ende. Dann war, also mal davon abgesehen, war das ein großartiger Ausflug heute. Ich bin wieder aus meiner Höhle hier rausgekommen. Ich habe meinen Horizont erweitert. Ich habe auf die Schildchen geschaut. Oha, ja, jetzt weiß ich wieder, was ich noch erzählen wollte. Vielleicht schaue ich ja auf die Schildchen auch deswegen, um ja, sicherzustellen, dass da auch ein Schildchen hängt neben dem Kunstwerk. Als wir in der 11. Klasse, es müsste die 11. gewesen sein, in München waren wir in, da gibt es ja viele Museen, in einem dieser Museen, auch für moderne Kunst, viele Bilder, viele Skulpturen, stand ich in dieser Ausstellung irgendwann sehr lange und sehr versonnen vor einem, Skulptur, die da an der Wand befestigt war. Das Material war Metall, Kupfer, hätte ich gesagt, eine Gitterstruktur, sehr, sehr ungewöhnliche, aber doch sehr einfache, klar strukturierte Gitterform. Ich stand da, habe das betrachtet mit Kennerblick, weil angehender Kunst-LK-Star, der ich mich da schon gefühlt habe, Kunst-LK, oh mein Gott, die Welt war noch so klein und überschaubar damals. Aber ich stand vor diesem Bild, vor dieser Skulptur, vor dieser Gitterstruktur, die da hing, und habe die intensiv betrachtet, angestrengt, und nach einer Weile standen dann neben mir noch so 2, 3, 4 andere Leute, sind auch stehen geblieben, wie man das halt so macht, dann da steht jemand vor einem Bild, dann stellt man sich daneben und schaut genauso intelligent und angestrengt auf das Bild, und ich stand so da und habe dann mal geschaut, wie heißt denn das überhaupt, wer hat denn das gemacht, schau nach dem Schildchen, schau auf der anderen Seite nach dem Schildchen, merk, da ist kein Schildchen. Oh Mann, warum ist da kein Schildchen? Weil ich die ganze Zeit vor dem Heizkörper stehe. Oh mein Gott. Stand ich da, hab noch ein paar Sekunden angestrengt und konzentriert den Heizkörper angeschaut. Sowas wie, ja, dieser Knochenofen, wie ich ihn gemurmelt. Bin dann langsam und unauffällig weitergegangen und hab mir nichts anmerken lassen. Die Leute neben mir standen einfach noch eine Weile länger vor und haben den Heizkörper angeschaut. Ich glaube, seitdem überprüfe ich schon einfach deswegen jedes Mal das Schildchen, einfach um sicher zu sein, dass ich auch wirklich vor einem Kunstwerk stehe und nicht wieder vor einem Heizkörper oder einem Feuerlöscher oder irgend sowas. Ja, auch das war eine Kunsterfahrung. In dem Sinne, ich wünsche euch was Künstlerisches. Wenn euch das gefallen hat, lasst mir Kommentare da und teilt und gebt's weiter und gebt Sterne und Geschenke und all das. Ihr kennt das. Und mehr als über Geschenke freue ich mich tatsächlich über gute Bewertungen und über das Weitersagen, damit der Podcast noch so ein bisschen weiter verbreitet wird. Einfach, dass ich mal... Irgendwann hatte ich tatsächlich schon bei einer Folge in der ersten auch schon dreistellige Downloadzahlen direkt am ersten Tag. Das ist momentan sehr utopisch. Das ist Utopie. Es sind immer noch zweistellige Downloadzahlen am ersten Tag. Bis ich da in die dreistelligen komme, dauert es dann immer eine Weile. Wäre schön, wenn es sich rumspricht. Ansonsten freue ich mich auch einfach, wenn ihr weiter zuhört. Und das tut mir ja auch gut, wenn ihr mir dann ein kleines bisschen Feedback auf Blue Sky oder ich bin immer noch auf Facebook oder E-Mails oder oder Kommentare. Es hat auch jemand neulich. Oh ja, Moment, ich habe doch gerade einen Kommentar bekommen. Da war doch gerade eben erst jemand hat zu, glaube ich sogar, es müsste die letzte Folge gewesen sein, zu Wie Totoro ist nicht echt, hat jemand, oder doch, ja, El Ervino hat geschrieben, wollte mal wieder Hallo sagen, meine Kinder und ich sind riesige Miyazaki-Fans und meine Frau ist mittlerweile auch angesteckt. Wir haben im Herbst Platanensamen gesammelt, schwarz angemalt und Rußmännchen daraus gemacht. Toll. Mein kleiner Mann hat Totoro und Katzenbus, Plüschtiere und Shirts etc. Oh, der Katzenbus ist eine so tolle Figur, das muss man einfach sagen. Seitdem ich den beiden Ghibli-Filme gezeigt habe, musste ich nicht mehr Paw Patrol schauen. Jawohl, das ist doch gut. Ich finde, das ist also eindeutig Verbesserung der Lebensumstände. Danke, Studio Ghibli. Danke an El Ervino. Kommentar unter der letzten Folge. Das heißt, das könnt auch ihr machen. Da freue ich mich dann darüber. Und so, und jetzt in dem Sinne wünsche ich euch wirklich was. Ich mache mir jetzt noch ein Abendessen und morgen früh stelle ich dann die Folge hier online. Bis dahin, macht's gut und tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.